Ihr lieben Hörer, fragt ihr euch nicht manchmal, wovon leben die Nonnen? Wie sichern sie ihr Auskommen? Zur Zeit des Mittelalters geht natürlich alles viel einfacher zu als heute. Das Kloster muss trotz aber allem das tägliche Brot für seine Bewohnerinnen sichern. Schließlich sind die Nonnen und die darin lebenden Jungfrauen doch trotz allem Adlige. Auch dazu gibt uns das Schwesternbuch Auskunft. Den Grundstein für das Kloster St. Klaren legt Markgraf Dietrich von Landsberg. Zugleich stiftete er dazu 2000 Mark Silber, seidene Gewänder und viele andere wertvolle Ausstattungsstücke. Seidene Gewänder? Sie sind Zeichen und Symbole des hohen Ranges der Insassinnen des Klosters. Die Klarissenklöster als Versorgungsstiftung für adlige Damen sind von weniger strenger Observanz. In der Chronik wird damit die Pracht und der Rang des Geschehens in der damaligen Zeit betont. Auch die Pfarrkirche St. Marien mit allen dazugehörigen Zehnten werden dem Kloster zugeordnet. Ein Anfang ist also gemacht. Nach dem Tod des Dietrich von Landsberg schenkt sein Sohn Friedrich Tuda sein Wohlwollen seinen Schwestern Sophie und Gertrud. Ihre gemeinsame Mutter Helene von Brandenburg tat dies gleichfalls.
Und alles das, was Markgraf Dietrich dem Kloster an Gut, an Pfarrstellen und an anderen Dingen Gutes gegeben hat, das hat sein Sohn Markgraf Friedrich alles befestigt und bestätigt. Er hatte eine solche Zuneigung und Liebe zu dem Kloster, dass ihm alles zu gering erschien, wann immer ihm von dem Land her eine Notlage drohte oder er schwere Kämpfe mit großem Heer bestehen musste oder dass er in ferne Lande ziehen musste, dann sandte er jedes Mal nach seinen Schwestern und nach der Äbtissin und nach ihnen allen und bat, dass sie bei Gott für ihn bitten sollten. Wenn es ihm gut ausginge, so wolle er ihnen alles geben, um was sie ihn bäten. Da geschah es einmal, dass er zu dem Kaiser ziehen musste. Da sandte er wieder nach ihnen und bat sie, dass sie bei Gott für ihn bitten sollten, dass es ihm wohl ergehen solle. Und da versprach er ihnen, wenn er glücklich heimkäme, wollte er ihnen alles geben, um das sie ihn bitten würden. Als er wiederkam, sagte er zu ihnen, ihr habt gut gebetet, nun bittet um das, was ihr wollt.
Da baten sie ihn, dass er ihnen Zellen machen lassen sollte. Ein anderes Mal baten sie ihn, dass er ihnen ein halbes Futter Met geben solle. Da gab er ihnen ein ganzes und dazu noch mehr als das, um das sie ihn gebeten hatten. Wenn sie ihn um Städte und Dörfer gebeten hätten, so hätte er sie ihnen allen gegeben und es wäre ihm trotzdem gering vorgekommen. Aber sie hatten sich so ganz und gar Gott ergeben, dass sie dachten, sie hätten genug und es hätte ihnen nie an etwas gefehlt. Darum baten sie ihn nicht um solche Sachen, die ihnen nützlich und von Vorteil gewesen wären. Der edle Fürst vergaß sie aber deswegen doch nie. Er bedachte sie zu allen Zeiten, als ob sie seine eigenen Kinder gewesen wären.
Nach dem Tod Friedrich Tutas müht sich Helene von Brandenburg, das Leben ihrer Töchter und des gesamten Klosters so angenehm wie möglich zu gestalten. Aufgrund der unruhigen Zeiten wird, wie wir bereits hörten, das Kloster innerhalb der Mauern der Stadt errichtet. Daran hat Helene von Brandenburg einen großen Anteil. Nach dem Tod ihres Gemahles Dietrich werden die Beziehungen zu ihrer askanischen Verwandtschaft, zu ihren vielen Brüdern enger. Auch dadurch ist die Versorgung des Klosters recht sicher. Die Chronik berichtet dazu einige Einzelheiten.
Markgrafe Otte mit dem Viele, der hat dem Klostere viel Gutes getan. Alle Jahr, die Wille das hilebete, gab hi 12 Tonnen Heringes, Stockfische, Husen, Storen und auch ein ganz rotsiden Barament und andere Gutes, viel das hi dem Klostere getan hat.
Markgraf Otto mit dem Pfeil. Dieser hat dem Kloster viel Gutes getan. Während seiner Lebenszeit stiftete er jedes Jahr 12 Tonnen Heringe, Stockfische, Hausen, Störe und auch ein ganzes rotseidenes Altartuch und viele andere Güter, die er dem Kloster geschenkt hat. Markgraf Heinrich von Brandenburg, der Vater von Margareta, hat dem von Werben zum Bau des neuen Chores mehr als 100 Mark gegeben und hat auch den Klosterfrauen die Orgel geschenkt. Und seine edle Gemahlin Frau Fürstin Agnes, die schenkte ihrer Tochter die 2 Pfarren in Delitzsch und Lützow und noch viel mehr Gutes, das sie dem Kloster erwiesen hat, und vermachte es nach ihrem Tode dem Kloster zum ewigen Besitz.
Die Weißenfelser Klosterchronik schließt mit dem Jahr 1347. Das Manuskript ist scheinbar unvollendet. Der Schluss fällt bei den sonstigen hohen literarischen Qualität der damaligen Zeit merkwürdig ab. Es ist kein erkennbares Ende, kein Abschluss vorhanden. Das Werk bricht unvermutet nach der Schilderung zu Heinrich von Brandenburg und seiner Frau Agnes ab. In anderen Quellen wird berichtet, dass Schlendrian und finanzielle Probleme den Klosteralltag bestimmten. Nun kommt man ins Reich der Spekulationen. Man kann vermuten, dass es von den Klosterfrauen in Zeiten der Reformation selbst vernichtet wurde. Vielleicht sollte der Einblick für die Fissiatoren in den Zeiten der Reformation im 16. Jahrhundert erschwert oder gar unmöglich gemacht werden. Aber andererseits hatten Bücher, schriftliches allgemein, schon damals einen großen Wert, so dass diese Vermutung nicht wirklich schlüssig ist. Gab es einen Brand oder wurden die weiteren Seiten der Chronik, ihre unbeschriebenen Rückseiten, anderweitig verwendet? Hier befinden wir uns im Bereich der Spekulationen. Es klafft ein großes Loch in der Geschichte des Klosters von 1347 bis 1500. Was danach im Weißenfelser Kloster geschah, ist nicht Bestandteil des Schwesternbuches, sondern ein ganz anderes Thema. Seien wir dankbar und froh, dass das Schwesternbuch als geschichtliches und literarisches Zeugnis für uns und unsere Nachkommen erhalten bleibt.